Heute vor genau 100 Jahren, da wurde zum ersten Mal ein Film gezeigt, der zum Klassiker der Filmgeschichte werden sollte. Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, heißt dieser Film. Viele haben jetzt bestimmt schon diese kahlköpfige Schattengestalt mit den spinnenartigen Krallenfingern vor Augen. Es ist Graf Orlok aus Transsilvanien, der berühmteste Blutsauger der Stummfilmgeschichte zumindest. Was die Menschen damals wie heute so fesselte und welche christlichen Werte auch in diesem Werk zu sehen sind. Darüber spreche ich mit Martin Ostermann. Er ist Mitglied der Katholischen Filmkommission und Dozent an der Katholischen Universität Eichstätt mit Schwerpunkt Filmarbeit. Ich grüße Sie.
Hallo, ich grüße Sie.
Der Film ist ja heute ein bekannter Klassiker, aber was war denn damals so neu in der Formsprache in diesem Film?
Ja, Sie haben jetzt schon Formsprache gesagt. Natürlich war erstmal neu. Es war, wenn man so will, die erste Dracula-Verfilmung. Auch wenn der Film natürlich Nosferatu heißt, das hat mehr urheberrechtliche Gründe, aber es wird ja sogar im Vorspann gesagt, dass es nach den Motiven des Romans Dracula verfilmt wurde. Und Vampire gab es auch schon vorher im Film, aber mehr so als Nebengestalten. Also insofern war es der erste Dracula-Vampir-Film und man könnte als drittes sogar noch sagen, eigentlich der Horrorfilm als Genre wurde damit ein Stück weit erfunden.
Sie haben es schon gesagt, dass an dem Bram Stoker-Roman Dracula ist es angehängt, zwar ohne Erlaubnis damals, das muss ja wahrscheinlich auch dann noch für mächtig Ärger gesorgt haben, dass es einfach so geklaut wurde, diese Idee.
Ja, also man könnte erstmal sagen, zum Glück kam die Klage der Witwe von Bram Stoker, Bram Stoker war ja schon tot zu dem Zeitpunkt, kam etwas später, da war der Film eigentlich schon in Europa verbreitet mit zahlreichen Kopien, aber sie hat einen Prozess angestrengt gegen die Filmfirma, die Prana Filmfirma, und hat den Prozess auch gewonnen und hat durchgesetzt, dass, wie sie wollte, eben dieser Film dann vernichtet wird, weil er ja quasi eine Urheberrechtsverletzung darstellt. Zum Glück hat das mit der Vernichtung nicht geklappt, weil es eben schon eine Zeit in den Kinos war, der Film schon gelaufen ist und dadurch diese Kopien schon existierten. Und was wir heute eben sehen als restaurierte Fassung, geht ja zurück auf eine französische Kopie, die in Paris gelagert wurde. Und dann mit verschiedenen anderen Kopien kombiniert, konnte man auch mehr oder weniger das Original wiederherstellen.
Die Darstellung vom Schauspieler von Max Schreck, passender Name zum Film, hat ja viele Vampirfilme geprägt. Meinen Sie, das haben die Macher auch so gedacht und vielen Horrorfilmen quasi eine Vorlage geben wollen damit?
Ich glaube, es war sowohl als auch. Zum einen wollte man einfach einen sehr guten Film drehen und wollte einfach eine Geschichte erzählen, die es so noch nicht gab. Aber man musste natürlich vieles tatsächlich neu erfinden. Also man war sich schon bewusst, dass man hier, wenn es eben gut läuft, und für den Film ist es zumindest von Kritikerseite aus gut gelaufen, beim Publikum ist er ja eher so ein bisschen durchgefallen, da hat man dann wirklich Wegmarken gesetzt, an denen sich spätere Zeiten orientiert haben. Also Stichwort zum Beispiel Landschaften, also wie dort Gebirge, aber auch die Tiere, es gibt ja zum Beispiel die scheuenden Pferde in dem Film oder das wilde Wasser, ne? Sowohl die See als auch der Fluss unterhalb des Vampirschlosses. Alles das trägt zur Atmosphäre mit bei und hat zum Beispiel dazu beigetragen, auch hinterher Horrorgenre zu animieren. Und natürlich, Sie haben es schon gesagt, Graf Orlok, also Max Schreck in der Rolle seines Lebens, wenn man so will. Also diese Art und Weise, wie eine dämonische Gestalt dargestellt wird, die dennoch erlösungsbedürftig ist. Das ist ja, jetzt mache ich so ein bisschen die theologische Brücke, glaube ich, ein Kern dieser ganzen Geschichte.
Ja, ja, eben, es gibt ja auch unzählige Vampirfilme, da geht es ja eben um solche Sachen wie Unsterblichkeit, Untote, das Böse, das sind ja auch zutiefst christliche Themen. Wie würden Sie solche Inhalte einordnen?
Ja, ich würde jetzt, bleiben wir nochmal kurz bei dem Nosferatu. Wenn man es daran festmacht, würde man erstmal sagen, dass mit dieser Vampirgestalt ja auch das Trauma des Ersten Weltkrieges mitverarbeitet wurde. Also von der Geschichte her ist ja ein junger Mann in der Blüte seines Lebens, geht in die Ferne nach Osten, da wo die Gespenster wohnen, wie es da sogar in meinem Zwischentitel heißt, trifft da auf diesen Untoten, weil das ist die korrekte Bezeichnung für einen Vampir. Er ist untot, also er lebt eigentlich, aber in Wirklichkeit ist er schon tot. Und dieser junge Mann, der vorher kräftig und im Blüte seines Lebens war, kehrt gebrochen wieder zurück und muss dann diesen Untoten in seiner eigenen Heimat bekämpfen, beziehungsweise der eigentliche Kampf geht ja dann von seiner Frau aus, die sozusagen mit der Unschuld und mit der Liebe es schafft, dieses Untote wieder aus der Welt zu schaffen.
Zum Schluss vielleicht noch, haben Sie eine Empfehlung, wenn mir jetzt Nosferatu gefallen hat, was ich als nächstes gucken sollte?
Sie können sich natürlich so ein bisschen durch die Vampirgeschichte arbeiten. Also Dracula von Todd Browning war dann sozusagen die erste erlaubte Verfilmung aus den 30er Jahren. Es gibt dann die Verfilmung von Werner Herzog, der mit Klaus Kinski ja sozusagen eine Kopie darstellt, aber es neu interpretiert. Und dann gibt es einen schönen Film, der heißt Shadow of the Vampire. Der beschäftigt sich mit den Dreharbeiten, also sozusagen ein Film über Murnau und Max Schreck und stellt dann die These auf, der Darsteller selbst war in Wirklichkeit ein Vampir und musste es gar nicht spielen. Das finde ich nochmal eine ganz amüsante, ironische Brechung des Ganzen.
Das klingt sehr spannend. Nosferatu, heute vor 100 Jahren wurde er zum ersten Mal im Kino gezeigt und über diesen Film, seine Hintergründe und die Wirkung. Bis heute habe ich mit Martin Ostermann gesprochen, Mitglied der Katholischen Filmkommission. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich habe zu danken.
Und wenn Sie Nosferatu jetzt, heute Abend oder in den nächsten Tagen auch gerne mal sehen wollen, dann können Sie das zum Beispiel in der Arte-Mediathek auf der Webseite arte.tv.